Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich bin mal wieder im Bunde. Das ist schön. Ja, das ist schön. Also mit Ihnen Gottesdienst zu feiern, darauf freue ich mich. Der Sonntag heißt heute Estumihi. Sei mir ein Fels, das kommt ja aus dem Psalm 31. Der Psalm 31 ist darüber hinaus auch noch uns manchmal in Erinnerung. Und zwar, einmal steht darin, du Gott bist mir Fels und Burg. Aber dann steht da auch der schöne Satz, du Gott stellst meine Füße auf weiten Raum. Das ist ja auch eine herrliche Formulierung. Und dann steht da auch dieser entscheidende Satz, für meine Zeit steht in deinen Händen. Das ist alles Psalm 31, also der diesen Psalm geschrieben hat, war ein großer Poet und ein großer Glaubender. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann will ich noch etwas sagen, der Text für die Predigt kommt heute aus dem Alten Testament und zwar von Amos. Und Sie werden nachher hören, was der Amos uns zu sagen hat. Das ist nicht so ohne.
Stimmt.
Das stimmt, ne? Ja, ja, das ist... Okay, das kommt nachher. Das kommt. Wir singen 450 Morgenglanz der Ewigkeit. Doch, 450. 31 zu finden unter der Nummer 716. 716, Psalm 31, den lesen wir im Wechsel. Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden, errette mich durch deine Gerechtigkeit.
Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest.
Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wolltest du mich leiten und führen.
Du wolltest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten, denn du bist meine Stärke.
In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott.
Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in Not.
Du übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum.
Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen.
Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen.
Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht. Hilf mir durch deine Güte. Amen. Nicht nur hören und schöne Gottesdienste feiern. Du willst, dass wir dein Wort in die Tat umsetzen. Durch uns und mit uns willst du zur Welt kommen und dein Reich unter uns wachsen lassen. Verhilf du uns dazu, nicht allein Hörer, sondern auch Täter deines Wortes zu sein. Hilf uns dazu, unserer Verantwortung als deine Jünger gerecht zu werden. Amen.
Amen. Amen.
Thank you.
Gott ist seine Welt wichtig und wir. Und so liebt er und ruft und zetert auch die Liebe in dieser seiner Welt. Im Alten Testament rufen und zetern Propheten in Gottes Namen, mahnen den Weg der Liebe. In der heutigen Lesung aus dem Alten Testament findet der Prophet Amos klare Worte. Und der Text, den ich jetzt lesen werde, ist, wie schon gesagt, gleichzeitig auch der heutige Predigttext. Ich hasse und verachte eure Feste und mag eure Versammlungen nicht riechen, es sei denn, ihr bringt mir rechte Brandopfer dar. Und an euren Speisopfern habe ich keinen Gefallen und euer fettes Schlachtopfer sehe ich nicht an. Tu weg vor mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Amen. Wir singen das nächste angeschlagene Lied. Unausweichlich. Jesus weiß, genau dieser Weg liegt klar vor ihm. Seine Freunde können es nicht glauben, wollen es nicht hören. Jesus wird diesen Weg nun gehen und er ruft auf, frei und offen mit ihm zu gehen, hinauf nach Jerusalem. Hört seine Worte, wie Markus sie aufgeschrieben hat im heutigen Evangelium. Jesus fing an, seine Jünger zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den hohen Priestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch des Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Amen.
Amen. Amen. Wir bekennen unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Vertraut den neuen Wegen, das ist das Lied unter der Nummer 395.
Vertraut die neuen Wege.
Als ich als Pastor nach Remes in die dortige Kirchengemeinde kam, habe ich auch relativ schnell in einem der drei Herrenmannschaften vom VfB Remes Fußball zu spielen. Ich meine, für die Frommen in der Gemeinde war das nicht unbedingt so passend. Also, dass ihr Pastor am Sonntag in kurzen Hosen auf dem Rasen steht und sich die Lunge aus dem Leib rennt und für das eine oder andere Foul auch noch eine Karte kassiert, das war natürlich menschlich. Aber die an Kirche und Fußball Interessierten und der Kirche so ein bisschen, also nachherstehend, aber dann doch nicht so ganz nachherstehend, die fanden das natürlich gut. Die fanden, das haben sie mir auch mal gesagt, Mensch, ein Pastor, der Fußball spielt, das ist ja ganz Neues. Obwohl, warum soll ein Pastor kein Fußball spielen sollen können? Aber irgendwann meinten einige von ihnen, mir erklären zu müssen, warum sie sonntags nicht in den Gottesdienst kommen. Und eine Variante ihrer Erklärung ist, in den ersten Bänken, da sitzen immer die Schlimmsten. Also, und sie sagten damit, bei denen passt Sonntag und Alltag nicht zusammen. Glaube und Leben, Kult und Ethos laufen bei denen in der ersten Bank oder in den ersten Bänken, das war ja nicht nur die erste Bank, das war ja auch noch die zweite und die dritte, da läuft das auseinander und zu denen wollen wir nicht gehören und deshalb sind wir sonntags nicht in der Kirche. Eine andere Variante ist die, vielleicht haben Sie das schon mal gehört, ist die von dem rennenden Christen. Hören wir doch auf mit denen, die sonntags immer in die Kirche rennen.
Ja, wer die gesehen hat, ich weiß es nicht.
Die sind genauso schlimm wie die in den ersten Bänken. Beten und singen und frommes Hören am Sonntag passen bei diesen Leuten nicht zum Leben im Alltag. Da sind sie rücksichtslos und lieblos, nur auf ihren Vorteil bedacht. So geht das. Aber das ist natürlich ein Klischee. Das ist vollkommener Quatsch. Denn die, die solches behaupten, die wissen überhaupt nicht, können sie gar nicht wissen, wer sonntags in den ersten Bänken sitzt. Und ich behaupte auch, sie haben noch nie jemanden gesehen, der zur Kirche rennt. Warum soll man auch um Himmels Willen zur Kirche rennen? Das ist ja Quatsch. Diese beiden Varianten sind vorgeschoben, die solches sagen, die haben natürlich überhaupt nicht den Impuls, sonntags in die Kirche zu kommen. Aber sie haben, glaube ich, ein Gespür dafür, dass unser Glaube und unsere Taten eine Einheit bilden, dass das zusammengehört. Jetzt müssen Sie gut aufpassen. Die Wahrheit der Absicht liegt in der Tat. Das ist ein schöner Satz des Philosophen Hegel und ich glaube, er hat recht. Die Wahrheit der Absicht liegt in der Tat. Weil in der Tat tritt das Innen nach außen. Der Geist des Menschen wird greifbar, macht sich sichtbar. Man erkennt eine und seine Gesinnung. Eben seine Absicht, seinen Glauben und seine Überzeugung. Und mit seiner Tat macht ein Mensch sich begreifbar und auch beurteilbar. Und der Schreiber des ersten Johannesbriefes, der schreibt, an ihren Taten werdet ihr sie erkennen. Und das ist auch ganz logisch. Also das, was wir denken und fühlen und empfinden und was wir glauben, das erkennt keiner. Aber unsere Taten. Wer an die Liebe glaubt und wer von der Liebe spricht, der muss auch Liebe leben. Und dieser Zusammenhang der Feier eines Gottesdienstes und unseres Lebens als Christen im Alltag, dieser Zusammenhang ist uns ganz selbstverständlich.
Und diese Verbindung zwischen Kult und Ethos ist unserem christlichen Glauben zutiefst eingepflanzt. Also das übernehmen wir ja schon aus der hebräischen Bibel. Die 10 Gebote Gottes sind Gottes Gebote zum Leben, Anweisungen zum Leben, Hilfestellungen zum Leben. Und die Sozialkritik der Propheten, die ja öfter auftreten und dann ihre Kritik loswerden, die geht immer in diese Richtung: Witwen und Waisen soll das Recht nicht gebrochen werden, das dürft ihr nicht machen, das könnt ihr nicht machen, ihr müsst Witwen und Waisen unterstützen. Und Gott freut sich nicht nur an unseren schönen und erbaulichen Gottesdiensten, ihn schmerzt auch jede Träne, die aus Leid und Schmerz vergossen wird. Und Gottes Herz erhebt sich nicht nur bei einem jeden schönen Lied, das wir zu seiner Ehre singen, es erfreut ihn auch, wenn eine Gerechtigkeit unter uns Menschen herrscht. Und wenn wir barmherzig miteinander umgehen und wenn so ein jeder und eine jede zu seinem und zu ihrem Recht kommt und wenn das Leben sich entfalten kann und wenn das Leben aufblüht. Und ganz sensibel reagiert Gott darauf, wenn Menschen Menschen Gewalt und Unrecht antun, wenn sie einander verunglimpfen und Böses wünschen und Böses tun. Also das kann man aus dem Alten Testament wirklich lesen. Gott ist ein sensibler Gott. Und Gott hat ein Herz für Menschen, die unter dem Leben leiden und stöhnen. Und wenn man sich das Leben Jesu anguckt, dann dient eine jede Tat Jesu dazu, dem Leben zu dienen und zu fördern. Und die Worte der Bergpredigt, das hat Karl Friedrich von Weizsäcker, der Bruder unseres ehemaligen Bundespräsidenten, mal festgestellt. Die sind das Vernünftigste, was je zum Zusammenleben der Menschen gesagt wurde. Und der Inhalt unseres Glaubens gewinnt seine Überzeugung in unseren Handlungen. Der Inhalt unseres Glaubens gewinnt seine Überzeugung in einer jeden unserer Handlung. Und darum ist auch eine jede Handlung eines sexuellen Missbrauchs, den die unabhängige Studie ans Licht gebracht hat, so fatal. Sie ruiniert das Leben der Betroffenen, aber sie schadet auch zutiefst der Glaubwürdigkeit des Evangeliums von Jesus Christus. Und sie verhindert das Wachsen des Reiches Gottes. Aber das ist ja eigentlich das, was Gott will. Und so verhindert man mit solchen Taten auch das, was Gott will. Mit uns und durch uns will Gott in seine Welt kommen. Wir können nicht täglich beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, und mit unseren Taten gegen dieses Reich und gegen diesen Willen arbeiten. Sonntag und Alltag bilden eine Einheit. Wir leben, was wir glauben, und wir leben, wie wir glauben. Und leben wir gegen unseren Glauben, dann schaden wir dem Glauben. Wir tun der Glaubwürdigkeit des Evangeliums keinen Gefallen. Wir versündigen uns an ihn. Mehr noch, wir wenden uns direkt gegen Gott. Amos, der uns den heutigen Predigttext überliefert, der ist ein Prophet. Und ein Prophet ist ein Bote Gottes, von Gott selbst berufen. Und so ein Prophet, der redet nicht aus eigener Vollmacht, der redet auch nicht aus eigener Einsicht, der redet auch nicht aus eigener Weisheit. Könnte er ja auch tun, tut er aber nicht. Der spricht aus, was Gott ihm aufgetragen hat. Und in der alttestamentlichen Wissenschaft wird die Aussage des Amos unter dem Stichwort Kultkritik, also Kritik am Gottesdienst, an der gottesdienstlichen Versammlung und an der Opferung, als Kultkritik verbucht. Aber tatsächlich ist es eine Kult- und Sozialkritik. Es ist eine Kritik an einem Verhalten, das den Zusammenhang zwischen Glauben und Leben, zwischen Sonntag und Alltag auflöst. Und das war ja gerade schon ziemlich dramatisch und drastisch. Aber die Kritik des Amos hört sich im Hebräischen noch so ein bisschen schärfer an als in der geschönten Übersetzung Luthers, aber ich glaube, die hast du gar nicht gelesen. Ne?
Ich habe aus dem Perikopenbuch. Das ist Luther.
Das ist Luther?
Ja.
Okay. Aber der schreibt ja auch, ich verwerfe eure Feste. Ich kann eure Versammlung, gemeint sind die gottesdienstlichen Versammlungen, also das, was wir hier heute Morgen machen, also ich kann das nicht riechen. Eure Spenden kann ich nicht anerkennen. Ich kann das Mahlopfer eures Mastviehs nicht sehen. Haltet mir fern das Getöse eurer Lieder. Liebe Anja Geber, das ist natürlich das ist hart. Das Spiel deiner Laute kann ich nicht hören. Doch sollte Recht wie Wasser sprudeln, Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Also Amos ist keiner aus der gebildeten Elite Jerusalems wie der Prophet Jesaja. Amos legt in seinem Buch sehr viel Wert darauf, dass er ein einfacher Bauer und Maulbeerbaumzüchter ist. Und als solch einfacher Mann sagt er die Worte, die Sie gerade gehört haben. Und als Worte eines einfachen Mannes laufen diese Worte durch die Geschichte der Menschen hindurch. Also wir können uns höchstens selbst an unseren schönen Gottesdiensten ergötzen, aber wir feiern sie nicht zur Freude Gottes, wenn unser Leben da nicht zu passt. Und Amos, der macht etwas, der hämmert uns diesen Zusammenhang ein zwischen Gottesdienst und Leben, zwischen Sonntag und Alltag, zwischen Kult und Ethos. Und denken Sie nochmal an den schönen Satz von Hegel: Die Wahrheit der Absicht liegt in der Tat. Abgeändert gilt auch: Die Wahrheit unserer Gesinnung liegt in unserer Tat. Und wir sind Christen. Und wir leben in der Nachfolge Jesu Christi. Und mit der Taufe haben wir unser Leben Jesus Christus übereignet. Paulus spricht von der Taufe als einem Herrschaftswechsel. Wir werden jetzt von Christus regiert. Und das bedeutet, wir lassen uns von Liebe leiten. Paulus drückt das an anderer Stelle noch anders aus, weil er sagt, oder wenn er sagt, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wir wachsen in Christus hinein, oder besser gesagt, Christus wächst in uns hinein und seine Liebe füllt uns aus. Und wenn die Liebe uns ausfüllt, ja, liebe Leute, dann kann daran kein Hass sein, auch keine Ungerechtigkeit oder irgendein Unrecht oder irgendeine lieblose Tat. Unser Leben, unsere Taten, unser Verhalten untermauert die Glaubwürdigkeit unseres Glaubens. Martin Luther ist ja wahrlich ein großer Reformator. Martin Luther ist ein hervorragender Theologe. Martin Luther ist ein Sprachvirtuose und ein begnadeter Musiker. Und doch muss man sagen, schaden seine antisemitischen Ausfälle und sein Aufruf zur Vernichtung der Bauern nicht nur seinem Ansehen, sondern auch dem Glauben. Und wir als seine Nachfolger müssen mit seinem unchristlichen Verhalten zurechtkommen und wir können uns gar nicht mehr so ungetrübt über diesen Glaubenshelden freuen, weil da immer ein Makel ist. Und das ist schlecht. Und jemanden, der stets betont, seinen Herrn Jesus zu lieben, ja, Entschuldigung, aber dem darf ein solches Verhalten nicht passieren. Und wenn es passiert, dann muss ich sagen, muss ich mich hinstellen und sagen, es tut mir aufrichtig leid, ich habe gegen das Evangelium Christi versündigt, mich versündigt und gehandelt. Es tut mir leid. Aber ganz anders Dietrich Bonhoeffer, der gesagt hat, wer gregorianisch singt, der muss auch für die Juden leben und für die Juden eintreten. Und der für seinen Weg der Nachfolge Jesu mit dem Martyrium bezahlt, der aber auch mit seinem Leben
für die Glaubwürdigkeit des Evangeliums eingestanden ist. Und das bis auf den heutigen Tag.
Der Münsteraner Religionssoziologe Detlef Pollack prognostiziert, dass nach der Veröffentlichung des Gutachtens über sexuellen Missbrauch in der evangelischen Kirche vor allem die sich von der Kirche abwenden werden, die sich bislang ihr zugehörig gefühlt haben. Es ist beileibe nicht egal, es ist nicht unerheblich, wie wir unseren Glauben leben. Es ist nicht egal und unerheblich, wie wir mit unserem Leben als Christen in die Welt hinein ausstrahlen. Wir können durch unsere Taten dem Evangelium schaden, seine Glaubwürdigkeit untergraben. Wir können seine Glaubwürdigkeit aber auch durch unser Handeln und durch unser Leben festigen. Letzten Sonntag, ich weiß nicht, ob Ihr Pastor den vorgeschriebenen Text genommen hat, aber wenn er das genommen hat, dann war das Gleichnis von der selbstwachsenden Saat als Reich Gottes das Thema. Das Reich Gottes, das Reich seiner Liebe wächst und es ist Gottes Wille und ist Gottes Weg, dass sein Reich durch uns und mit uns wächst. Und wir sind diejenigen, die Gott erwählt hat, um ihm seinen Weg zur Erde und auf der Erde zu bereiten. Das ist eine hohe, aber auch eine schöne Verantwortung. Und wie sagt Amos, das Recht sprudle wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Wir sollen dafür leben, dass Mensch, Tier und Natur zu ihrem Recht kommen und sich entfalten, das Leben sich entfalten und aufblühen kann. Und wir sollen dafür leben, dass die Gerechtigkeit sich ausbreitet und die Erde erfüllt. Ich schließe die Predigt mit zwei Worten von Romano Guardini und Fulbert Stefensky. Erst Guardini. Er schreibt: Im Menschen ist ein unausrottbares, mit seinem Wesen gegebenes Verlangen nach der Gerechtigkeit. Als ein Verlangen, dass Gerechtigkeit werde um ihrer selbst willen. Und wenn Gott, also das ist jetzt nicht mehr Guardini. Wenn Gott Amos also sagen lässt, dass Gerechtigkeit die Erde erfüllen soll, dann trifft sich das mit dem, was wir als Menschen ursprünglich wollen und was uns mit Sinn erfüllt. Das ist eine Einheit, Gottes Wille und unser. Und wenn Fulbert Stefensky betont, dass die Gerechtigkeit die strukturelle Form der Liebe ist, dann verwirklicht sich die Liebe Gottes auf seiner Erde durch die Gerechtigkeit, die wir leben und anstreben. In unserer Nähe muss man Gerechtigkeit nicht suchen müssen. In unserer Nähe soll sie fließen wie ein nie versiegender Bach. Ja, so habe ich versucht, die Worte des guten Amos auszulegen für unsere heutige Zeit. Amen.
Amen.
Brich mit dem Hungrigen dein Brot. Das würde ja passen. 420.
Thank you.
Folgendes ist der Gemeinde bekannt zu geben. Zunächst danken wir für die Kollekte des letzten Sonntags in Höhe von 40,10 €. Die heutige Kollekte, die wir am Ausgang zusammenlegen wollen, ist komplett für die eigene Gemeinde bestimmt. Gott segne Gebende und Gaben. Zu den Terminen der kommenden Woche. Am morgigen Montag ist um 14.30 Uhr Bibelstunde, nicht wie gewohnt im evangelisch reformierten Gemeindehaus. Da habe ich gehört, ist die Heizung defekt. Genau. Daher bei uns hier an diesem Ort. Am Mittwoch trifft sich um 19.30 Uhr der Männerkreis Midlife. Pastor Passage spricht zu Perspektiven und Aussichten in der Landwirtschaft. Das wird ganz schön spannend. Am Donnerstag ist ab 16.15 Uhr Unterricht für die Vorkonfirmanden in Wena mit Pastor Matthias Bokelmann. Und ebenfalls am Donnerstag ist um 16.30 Uhr Chorprobe des Kirchenchors hier im Gemeindehaus. Dann laden wir ein zum Gottesdienst am kommenden Sonntag, den Pastor Passal gehalten wird. Lektorin wird Frau Waltraud Barnes sein. Am Ausgang liegen diese Zettel für Sie bereit zum Mitnehmen. Und zwar geht es um die Bundeabende im Rahmen der Ökumenischen Bibelwoche 2024. Und zwar von Montag, den 19. bis Mittwoch, den 21. Februar 2024. Es geht um das erste Buch Mose, Schöpfungsgeschichte, Sündenfall und so weiter. Verspricht spannende Abende zu werden. Jeweils um 19.30 Uhr hier im Gemeindehaus.
Kirche.
In der Kirche?
Ja.
Okay.
Weil wir sie sonst nicht alle unterbringen können. Ja,
steht auch hier. Alles klar. Zum Schluss der Wochenspruch für die heute beginnende neue Woche aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 18, der Vers 31. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Amen.
Thank you.
Sag Gott, wir spüren, dass deine Erde Menschen braucht, die nicht zuerst um ihren eigenen Platz an der Sonne kämpfen. Und wir spüren auch, dass du uns lockst und rufst, Menschen mit anderen und für andere zu sein. Wir spüren auch, dass die Kraft des Geistes, die deinen Weg der Liebe möglich machte, auf uns wartet und uns beflügeln möchte. Darum mach uns bereit, der Wirklichkeit ins Auge zu sehen und deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu werden in der Heilung einer kranken Welt. Wir sehen Menschen mit Sorgen um Gegenwart und Zukunft. Wir sehen Menschen voller Sehnsucht und Hoffnung, dass dein Reich auch von dieser Welt sein möge. In dieser Welt jedenfalls, dass Liebe keine Verrücktheit ist, Hingabe kein Wahnsinn und Gerechtigkeit keine Illusion. Wir sehen Menschen voller Erwartung, dass sich Erlösung in ihrem eigenen Leben ereignet, dass Befreiung nicht ins Chaos führt, Heilung nicht egoistisch macht und Gottvertrauen nicht zur Passivität führt. Wir bitten dich heute besonders für Menschen, die sich an einer Weggabelung ihres Lebens sehen und Orientierung suchen. Für die Jugendlichen in ihrer Berufswahl, dass sie nicht nur den krisenfesten Job herauszufinden suchen, sondern nach der Bestimmung ihres Lebens fragen. Für Männer und Frauen, die sich zu einem Zusammenleben entschließen oder vor einer Trennung stehen, dass sie herausfinden mögen, was du ihnen mit dem anderen Menschen schenken möchtest. Und welche Belastung zu ihnen zu tragen zutraust. Für alle, die eine neue berufliche Aufgabe übernehmen können, dass sie sich weiser entscheiden, wem ihr Engagement zugutekommen soll und wo ihre Möglichkeiten und Grenzen liegen. Für alle Kranken und Gebrechlichen, dass es ihnen gelingen möge, ihr Leben vertrauensvoll in deine Hände zu legen. Unser Gott, du brauchst Helfer für dein heilendes Handeln an uns Menschen. Und lass uns solche Helfer werden, wenn wir uns deine heilenden Hände gefallen lassen. Und wir beten gemeinsam:
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in die Ewigkeit. Amen.
Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Amen.